The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 20. August. Bei Douglas Adams ist die Antwort auf alles 42. In der SPD ist die Antwort auf alles Steuererhöhung. Bei der Bundestagswahl 2021 wollten die Sozialdemokraten die obersten 4% der Einkommensteuerzahler stärker belasten. Bei der Bundestagswahl 2025 das oberste 1%. Im SPD-Jargon heißt diese Gruppe die starken Schultern, die mehr tragen können. Der SPD-Bundesfinanzminister Lars Klingbeil trägt auf seinen Schultern die Last des Bundeshaushalts. Und dort klafft in der Finanzplanung für das Jahr 2027 eine Lücke von 30 Milliarden Euro. Klingbeil braucht also starke Schultern. Und in guter sozialdemokratischer Manier sind das die starken Schultern der anderen, der sogenannten Reichen.
Also ich habe gesagt, wir brauchen am Ende ein Gesamtpaket, um eine Haushaltslücke von 30 Milliarden zu füllen. Und da nehme ich keine Option vom Tisch. Und das ist ja nun, das kann man nachlesen, die SPD ist immer der Meinung gewesen, dass Menschen, die viel verdienen und die super hohe Vermögen haben und die hohe Einkommen haben, dass die ihren Teil dazu beitragen müssen, auch dass diese Gesellschaft gerechter wird.
So Lars Klingbeil im ZDF-Sommerinterview. Die Reaktion des Koalitionspartners folgte prompt. Von Kanzleramtschef Thorsten Frey bis CSU-Chef Markus Söder. Die Botschaft?
In der Kernfrage natürlich der Finanzierung gibt es eine grundsätzliche noch Herausforderung. Sozialdemokraten mögen halt gern Steuererhöhungen. Und das werden wir nicht tun. Wir brauchen Steuersenkung, wir haben uns auch vereinbart.
So klang der CSU-Chef während der schwarz-roten Koalitionsverhandlungen und so klingt er immer noch. Erinnert sei an dieser Stelle, dass diese Verhandlungen wegen der Steuerfrage auf der Zielgerade beinahe gescheitert wären. Die SPD-Unterhändler hatten ein Papier zur Finanzpolitik verschickt, das auch die Forderung enthielt, Erbschaftssteuern, Vermögenssteuern oder Kapitalertragssteuern zu erhöhen. Die Union fühlte sich überrumpelt. Friedrich Merz soll damals sogar erklärt haben, eine Koalition, die diese Steuern erhöhen will, wird es nicht geben. Notfalls gehe er zum Bundespräsidenten und müsse ihm erklären, dass die schwarz-roten Koalitionsgespräche gescheitert seien. Es waren dann Klingbeil und Alexander Dobrindt, die in Vier-Augen-Gesprächen den Konflikt auflösten. Die Union erklärte sich bereit, den Soli beizubehalten, die Senkung der Körperschaftssteuer nach hinten zu schieben und das Rentenniveau bei 48% festzuschreiben. Dafür zog die SPD ihre Steuerpläne zurück. Wenn Klingbeil jetzt Steuererhöhungen ins Spiel bringt, wird ihm wohl bewusst sein, was er in der Union damit auslöst. Es kann nur als Provokation aufgefasst werden, auch wenn Klingbeil betont, das sei nicht seine Intention.
Und jetzt geht es darum, dass man sich kollegial an einen Tisch setzt, dass man sagt, welche Vorschläge habt ihr, welche Vorschläge haben wir und wie kann man diese Lücke senken. Und nochmal, ich sage auch in der Verantwortung, die ich als Finanzminister habe, da wird keine Option vom Tisch genommen.
Diese Klingbeil-Kollegialität umweht ein Hauch von Ampel. Für ein Miteinander plädieren, aber im Gegeneinander agieren. Sollte Klingbeil tatsächlich den Plan haben, das Haushaltsloch nicht nur durch Einsparungen, sondern auch durch Mehreinnahmen zu stopfen, hieße das, der Union einen schmerzhaften Kompromiss abzuverhandeln. Hilfreich ist es da allerdings, sich zuerst an den Tisch und dann ins Fernsehen zu setzen. Das ist zwar nicht die Antwort auf alles, aber 42 Mal besser, als öffentlich den nächsten Koalitionsstreit vom Zaun zu brechen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Thomas Röwekamp von der CDU leitet den Verteidigungsausschuss im Bundestag und er wünscht sich, dass den Deutschen noch klarer wird, dass die Sicherheit der Ukraine mit unserer eigenen verknüpft ist.
Also bisher ist es eher so die Stimmung, man müsste sich mal um die Verteidigung kümmern, irgendjemand müsste mal die Sicherheit garantieren, irgendjemand müsste mal der Ukraine helfen.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt die wichtigsten Quartalszahlen des Tages. Außerdem geht in Schweden eine ganze Kirche auf Wanderschaft und der Sohn von Fußballer Neymar zeigt große Gefühle für den Papa.
I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir.
Donald Trump sieht sich als verständnisvoller Gesprächspartner, vielleicht sogar als Freund des Kreml-Chefs. Das hat er beim Treffen mit Putin in Anchorage deutlich gemacht. Anfang der Woche dann der Gipfel mit dem ukrainischen Präsidenten und europäischen Staats- und Regierungschefs in Washington D.C. Und jetzt kommt es nun zu einem Treffen zwischen Selenskyj und Putin? Fakt ist, auf dem Schlachtfeld hat sich nichts geändert. Russland führt seinen Angriffskrieg unvermindert weiter. In der Ukraine sterben Tag für Tag weiterhin Menschen. Wie denken Sie, die Ukrainer, über die internationalen Treffen, bei denen ihr Schicksal bestimmt wird? Das fragen wir Thomas Röwekamp. Er sitzt für die CDU im Bundestag und er leitet den Verteidigungsausschuss. Momentan ist er in Kiew, um sich ein Bild der Lage vor Ort zu machen. Ich habe ihn angerufen und gefragt, wie die Stimmung im Land ist nach dem großen Gipfel von Washington. Hallo, Herr Röwekamp.
Hallo.
Herr Röwekamp, Sie sind gerade in Kiew. Was ist das Ziel Ihrer Reise?
Na, zum einen ist es so etwas wie ein Antrittsbesuch nach der Neuwahl des Bundestages. Und nachdem sich der Verteidigungsausschuss neu zusammengesetzt hat, führt mich jetzt meine erste Dienstreise tatsächlich hier in die Ukraine, weil hier gerade sozusagen der russische Angriffskrieg stattfindet. Und das Zweite ist natürlich aus diesem Anlass auch mit den Vertretern hier vor Ort aus den unterschiedlichen Institutionen ins Gespräch zu kommen über die Lageeinschätzung, aber auch über die Frage, wie wir die Ukraine in ihrem Kampf gegen diesen russischen Angriffskrieg weiter unterstützen können.
Wie erleben Sie denn die Lage in Kiew? Auch die Hauptstadt ist ja in den vergangenen Wochen immer wieder Ziel russischer Angriffe geworden. Allein Ende Juli starben an einem Tag 11 Menschen, darunter auch ein 6-jähriger Junge.
Ich nehme die Stimmung sehr gefasst wahr und gut vorbereitet. Also überall, wo wir uns aufhalten, also nicht nur in öffentlichen Gebäuden, auch im Hotel beispielsweise, ist es so, dass man sofort auf Sicherheitskonzepte hingewiesen wird, dass einem gezeigt wird, wo die Schutzräume sind, dass man auf die Warn-App hingewiesen wird. Ich nehme das Land jetzt nicht sozusagen unsicher wahr, sondern auch die Stadt Kiew als professionell und vorbereitet.
Wir sprechen ja am frühen Dienstagabend, dem Tag nach dem Gipfeltreffen in Washington. Wie ist denn dieses Treffen in der Ukraine aufgenommen worden? Was hören Sie?
Ja, wie international insgesamt ist es sehr abwartend aufgenommen worden. Insbesondere die Frage, inwieweit sich Russland tatsächlich auf ein zielgerichtetes Gespräch über die Beendigung dieses Krieges einlassen wird, das weckt hier erhebliche Zweifel, insbesondere auch, weil eben unterschiedliche Signale gibt, die heute ausgesendet werden von Russland, zu der Frage, wann und auf welchem Format und worüber wird man eigentlich sprechen. Und was sozusagen ja auch bei dem Gipfel in Washington das Thema war, ist, warum beginnt man einen solchen Prozess eigentlich nicht mit einem Waffenstillstand? Wenn wirklich das Interesse an einem Frieden besteht, dann wäre es doch ganz einfach, gleich am Anfang mal die Waffen schweigen zu lassen, zumindest so lange, wie man verhandelt.
Das ist ja nach dem Treffen in Washington klar geworden. Ein Waffenstillstand ist derzeit keine Bedingung mehr für Verhandlungen. Und selbst der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich ja jetzt bereit erklärt, ohne jegliche Bedingungen sich mit Putin zu treffen. Also er hat gesagt, ich zitiere ihn, wenn wir anfangen, einen vorläufigen Waffenstillstand zu fordern, wird Russland anfangen, 100 andere Bedingungen zu stellen. Wie erklären Sie sich diesen Positionswechsel? Ist das durch den Druck von Seiten der USA entstanden oder aus Pragmatismus, Einsicht in die Gegebenheiten, wie sie sind?
Ich denke, es geht schlicht darum, herauszufinden, wie ernsthaft das russische Interesse an einer friedlichen Beendigung dieses Krieges ist und keine Ausreden dafür zu liefern, dass man gar nicht erst anfängt zu verhandeln und deswegen keine Vorbedingungen stellen will. So nehme ich das wahr, dass man sagt, egal wie es am Ende heißt, wir müssen schnell zwischen diesen beiden kriegsbetroffenen Parteien, also dem Aggressor Russland und dem Angegriffenen der Ukraine, ins Gespräch kommen, um auszuloten, ob und inwieweit eine Chance besteht, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und das möglichst ohne Vorbedingungen.
Mit den Menschen, mit denen Sie bereits gesprochen haben, mit Abgeordneten, mit Militärs, wie schätzen die denn die russische Position ein? Also ist es so, wie auch deutsche Militärexperten sagen, das ist eine Hinhaltetaktik von Putin, denn die Angriffe gehen ja unvermindert in voller Härte weiter.
Das ist auch hier die am stärksten verbreitete Meinung, dass es tatsächlich nur darum geht, Zeit zu gewinnen, um die militärische Offensive fortzusetzen und die ukrainische Armee weiter zu schwächen. und gleichzeitig sich sozusagen vorzubehalten, dass jetzt in der Debatte um beispielsweise wirtschaftliche Sanktionen seitens der Vereinigten Staaten von Amerika oder der Verlängerung der Sanktionen der Europäischen Union hier die Daumenschrauben nicht weiter angezogen werden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Eindruck, der hier herrscht, dass es wirklich drehbuchhaft nach KGB hier darum schlicht geht, Zeit zu gewinnen, um sich Vorteile zu verschaffen.
Was erwarten denn die Ukrainer von den Europäern und ganz speziell von Deutschland? Welche Bitten, welche Forderungen werden an sie herangetragen?
Ja, sie erwarten in militärischer Hinsicht, solange die kriegerischen Handlungen seitens Russlands nicht eingestellt werden, natürlich die weitere militärische Unterstützung. Und hier geht es insbesondere um Systeme zur Abwehr dieser massenhaften, auch gegen die Zivilbevölkerung und die Infrastruktur gerichteten Drohnenangriffe. Und sie haben die Hoffnung, dass Deutschland auch unterstützt, mit den europäischen Partnern gemeinsam die Fähigkeit, die Abschussvorrichtungen dieser Systeme, von denen aus ja täglich Angriffe massenhaft geflogen werden, zu zerstören. Dazu bedarf es noch weiterer militärischer Unterstützung, insbesondere bei Waffen, die auch in das russische Hinterland treffen können, um solche Infrastrukturen, die militärisch zulasten der Ukraine genutzt werden, zu zerstören. Das ist sozusagen das, was militärisch erwartet wird.
Dazu eine Frage, Herr Röwekamp. Ist das Wort Taurus gefallen?
Klar, als Beispiel für Systeme, die in diesen Situationen sehr helfen könnten, ja.
Wie stehen Sie zu dem Thema Taurus? Sollte Deutschland liefern?
Wir haben uns ja darauf verständigt, dass wir nicht mehr über einzelne Waffensysteme reden, sondern über militärische Fähigkeiten. Und da gibt es eben die klare Ansage, ja, die Ukraine muss eine solche Fähigkeit haben, in einer Reichweite von bis zu 2000 Kilometern auch militärische Infrastruktur auf russischem Boden anzugreifen, um sich gegen diesen Angriff dann entsprechend auch verteidigen zu können.
Das war jetzt der militärische Aspekt. Ich hatte Sie unterbrochen. Sie wollten noch einen zweiten Aspekt aufmachen.
Genau, das, was sehr gut und sehr positiv aufgenommen wird, ist die einheitliche europäische Position zu den Sicherheitsgarantien, die ja offensichtlich auch auf den amerikanischen Präsidenten gewirkt hat. Es ist hier eben die große Sorge, nicht zuletzt auch aus der Erfahrung mit der Annexion der Krim, dass ein wie auch immer gearteter Vertrag über einen vorübergehenden oder dauerhaften Frieden Russland auch wiederum nur dazu verleitet, innerhalb von wenigen Monaten oder auch wenigen Jahren hier die nächste militärische Aggression zu starten. Und deswegen macht auch aus ukrainischer Sicht jede Vereinbarung mit Russland nur dann Sinn, wenn zeitgleich NATO-gleiche Sicherheitsgarantien durch die europäischen Partner und die Vereinigten Staaten zugunsten der Ukraine ausgesprochen werden, um zunächst einmal zu verhindern, dass es zu einer weiteren Aggression kommt, und zwar durch Abschreckung. Und für den Fall, dass es eben eine weitere Aggression gibt, auch eine geschlossene Antwort des militärischen Bündnisses zu geben.
Welche Rolle wird Deutschland dabei spielen? Die Debatte ist ja bereits entbrannt, ob Deutschland auch Bundeswehrsoldaten in die Ukraine zur Friedenssicherung schicken sollte. Wie stehen Sie dazu?
Also ich bin sehr dafür, dass wir nichts ausschließen, was an militärischen Fähigkeiten dazu beitragen kann, ein solches Sicherheitsversprechen auch zu geben. Da geht es jetzt ja nicht um Anzahl von Stiefeln, sondern es geht einfach um die Frage, mit welchen militärischen Fähigkeiten können wir mit unserer Bundeswehr hier Unterstützung leisten. Und da haben wir Fähigkeiten, die wir zur Verfügung stellen können, zum Beispiel im Bereich der Luftabwehr, im Bereich von Training und Ausbildung, aber sicherlich auch im logistischen Bereich, wo wir ja ohnehin im NATO-Rahmen als Drehscheibe Deutschland hervorragende Kenntnisse und Fähigkeiten haben. Also es gibt ganz viele militärische Fähigkeiten in der Bundeswehr, die dazu beitragen können, ein solches Sicherheitsversprechen gegenüber der Ukraine einzulösen. Aber das ist nicht sozusagen eine Nation alleine, die das machen kann. Und es geht jetzt auch nicht darum, eine weitere Militärbasis außerhalb Deutschlands zu stationieren, wie wir es beispielsweise in Litauen machen. Sondern es geht gezielt darum, einzelne Fähigkeiten gemeinsam mit unseren Partnern zur Verfügung zu stellen, um diese Verteidigungsfähigkeit der Ukraine auf Dauer sicherzustellen.
Die Debatte um die Entsendung von Soldaten, die macht ja auch deutlich, dass die Lage der Ukraine und die Sicherheit der Ukraine allen etwas abfordern wird, weil es ja auch das ist in Washington von allen europäischen Vertretern betont worden, es geht nicht nur um die Sicherheit der Ukraine, sondern es geht auch um die Sicherheit ganz Europas. Haben Sie das Gefühl, Herr Röwekamp, dass das hierzulande jeder verstanden hat?
Nein, ich glaube, dass dieser sozusagen Mindset in Deutschland noch nicht stark genug ausgeprägt ist. Also die Erkenntnis, dass der Frieden, die Freiheit, der Wohlstand und die Demokratie, in der wir leben, dass das nur funktioniert, wenn man das auch gegen mögliche Aggressionen verteidigt. Das ist eine Erkenntnis, die sich eben bei uns in Deutschland noch weiter durchsetzen muss. Und dazu kommt die Bereitschaft, sich auch selber dafür einzubringen. Also bisher ist es eher so die Stimmung, man müsste sich mal um die Verteidigung kümmern, irgendjemand müsste mal die Sicherheit garantieren, irgendjemand müsste mal der Ukraine helfen. Aber dass das alles nur funktioniert, wenn jeder Einzelne in unserer Gesellschaft, so wie in anderen europäischen Ländern auch, bereit ist, dafür eine eigene Verantwortung zu übernehmen, eine eigene Aufgabe zu finden, sich selber einzubringen, nur dann haben wir es eigentlich geschafft, über die Verteidigungsfähigkeit unserer Gesellschaft einen Fortschritt zu erreichen.
Herr Röwekamp, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Reise durch die Ukraine mit aufschlussreichen Begegnungen.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Sie waren seit dem Zweiten Weltkrieg eine fruchtbare, eine freundschaftliche, manchmal sogar euphorische Verbindung.
And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Aber der Wind hat sich längst gedreht. Die Beziehungen zwischen den USA und ihren westlichen Verbündeten, gerade auch Deutschland, sie sind abgekühlt. Umso wichtiger ist es jetzt, das Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten neu kennenzulernen. Und zwar von innen. Darum startet im Oktober die Pioneer Expedition in die USA. 25 Führungskräfte, 10 Tage, 3 Städte und 2 Perspektiven. Republican and Democratic. Geleitet wird die Reise von the one and only Chelsea Speaker. Los geht es in Washington D.C., wo sie Thinktanker und Insider des Politbetriebs treffen. Sie besuchen die deutsche Botschaft und den German Marshall Fund. Weiter geht es nach New York, an die Wall Street, zu den Vereinten Nationen und zu privaten Boardrooms, wo deutsche Manager, die in den USA arbeiten, über die Wirtschaft und ihren Job sprechen. In San Francisco treffen sie die KI-Elite auf der Dreamforce-Konferenz mit 40.000 Teilnehmern. Hier können sie lernen, wie das Silicon Valley denkt und arbeitet. Das alles vom 7. Oktober bis zum 17. Oktober. USA Inside. Alle Infos, die finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger auf die neuen Zahlen von Home Depot. Die Analyse hat für uns Anne Schwedt an der Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, Home Depot hat im abgelaufenen Quartal die Erwartungen der Analysten knapp verfehlt. Der Umsatz stieg um 5%, vor allem Großaufträge über 1.000 Dollar sowie Umsätze an Profikunden zogen wieder an. In allen 3 Monaten verbesserten sich die Trends. Im Juli lagen die Verkäufe sogar spürbar im Plus. Von der Konzernführung heißt es zwar, dass die Kunden weiterhin eher zurückhaltend sind. Unsicherheit zur Wirtschaftslage und hohe Zinsen bremsen größere Renovierungsprojekte. Trotzdem wächst Home Depot weiter. Das Profigeschäft macht inzwischen mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Online-Verkäufe stiegen um 12%. Die Auswirkungen der neuen Zölle konnte das Unternehmen bislang abfedern. Die meisten Importe kamen vor der Verschärfung der Politik in die Läden. Für die nächsten Monate bleibt der Ausblick vorsichtig, aber Home Depot gibt sich robust. Die Anleger waren auch zufrieden. Die Home Depot-Aktie stieg um 3%.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Schweden ihre Kirche nicht im Dorf lassen und das Gotteshaus im Ganzen umsiedeln. Auf Rädern. Die berühmte Holzkirche von Kiruna muss weichen. Denn unter der nördlichsten Stadt des Landes befindet sich die größte Eisenerzmine der Welt. Und in den letzten Jahrzehnten wurden immer öfter Risse im Asphalt und den Gebäuden der Stadt sichtbar. Also zieht die Stadt Kiruna seit Jahren peu à peu um. Straßen, Schulen, Wohnhäuser und jetzt eben auch das Gotteshaus. Aber nicht in einzelnen IKEA-Bauteilen, sondern in einem einzigen Stück. Dafür wurde das Fundament abgetragen und ein Balkensystem unter die Kirche geschoben. Dieser Unterbau mit Rädern wiegt mit 600 Tonnen so viel wie das ganze Gotteshaus. Nun bewegt sich diese heilige Karawane seit gestern Morgen mit einer Geschwindigkeit von einem halben Stundenkilometer. Das Ziel ist ein mehrere Kilometer entferntes altes Industriegebiet, das ab heute Abend der heiligste Ort des neuen Kiruna sein wird. Das Ganze ist ein Happening der Sonderklasse. Auf eine Breite von 24 Meter ist die Straße ausgebaut worden, um die Kirche zu verlagern. Mit bis zu 10.000 Schaulustigen wird gerechnet, darunter auch König Karl Gustav XVI. Umzugskosten 45 Millionen Euro. Heiliger Bimbam. Der ungewöhnliche Umzug ist übrigens auch als Livestream auf YouTube zu sehen. Nur heute Nachmittag wird es eine Pause geben. Denn die fika, die traditionelle schwedische Kaffeepause, sie ist auch bei diesem Mammutprojekt so sicher wie das Amen in der Kirche.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass nicht alle Väter und Söhne ein so liebevolles Verhältnis haben wie der brasilianische Fußballstar Neymar und sein Sohn Davi Luca. Wie nahe sie sich stehen, das wurde am vergangenen Sonntag klar. In der brasilianischen Liga verlor Neymars Club FC Santos mit 0:6 gegen den Verein Vasco da Gama. Es ist die schlimmste Niederlage in Neymars Karriere und das in seinem Heimatverein. Noch auf dem Platz brach der Offensivspieler in Tränen aus. Und auch in der anschließenden Pressekonferenz war er sichtlich mitgenommen, nannte das Ergebnis eine Schande und äußerte Verständnis dafür, dass die Fans ihren eigenen Verein auspfiffen. Doch zum Glück haben auch traurige Multimillionäre Menschen, die ihnen nahestehen. Im Falle von Neymar ist es sein 13-jähriger Sohn Davi Luca, der seinen Papa emotional wieder aufbaute. Der 33-Jährige veröffentlichte auf Instagram eine Nachricht, die ihm sein Sohn nach der Niederlage geschrieben hatte. Darin heißt es, Zitat, »Gute Nacht, Papa. Ich weiß, dass heute ein harter Tag für dich und auch für uns war. Aber ich wollte, dass du weißt, dass ich in diesen schwierigen Momenten und wenn niemand an deiner Seite ist, immer hier sein werde, um dich zu unterstützen. Du bist mehr als ein ausgezeichneter Vater. Du bist ein Idol, du bist meine Inspiration und selbst an den Tagen, an denen du weinst, möchte ich, dass du weißt, dass ich dich so sehr lieb hab. Denk immer daran. Ein Volltreffer mitten ins Herz. Manchmal brauchen eben auch die ganz Großen Trost von den ganz Kleinen. Oder, um es mit einer Zeile aus dem Song Father and Son zu sagen, just relax. Take it easy.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
I have to go.